ARD.
SWR Kultur. Forum.
Unser Thema heute: jüdisches Leben erzählen, neue Bücher gegen alte Vorurteile. Am Mikrofon ist Carsten Otte. Das Massaker der Hamas am 7. Oktober 2023 war nicht nur eine politische Zäsur. Die Folgen des Terrorangriffs lassen sich auch in der literarischen Welt erkennen. Israel-Kritik und Antisemitismus haben sich zu einem sprachlichen Code entwickelt, der Gleichgesinnte verbindet und im Kulturbetrieb zunehmend akzeptiert wird. Als Reaktion darauf gibt es zahlreiche Neuerscheinungen, die sich mit jüdischem Leben in Israel und in Deutschland befassen. Welche Rolle aber spielt die Literatur in Zeiten mit derart verhärteten Diskursfronten? Worüber schreiben derzeit jüdische Autorinnen und Autoren? Darüber möchte ich diskutieren mit Jessica Beer, Lektorin beim Wiener Residenzverlag, mit dem Schriftsteller Marco Martin und der Romanautorin Dana von Suffrin, die im Rowohlt Verlag den Sammelband Wir schon wieder, 16 jüdische Erzählungen herausgegeben hat. Frau von Suffrin, in Ihrem Vorwort schreiben Sie, es ist keine Selbstverständlichkeit, dass es dieses Buch gibt. Warum nicht?
Naja, ich kann dazu erwähnen, dass ich, nachdem ich das Vorwort geschrieben habe, eine Lyrikanthologie von 1959 in der Hand hatte. Ich war mir ziemlich sicher, dass unsere Anthologie die erste seit Weimarer Zeiten ist, aber so war es dann nicht. Diese 1959-Anthologie war aber ein Abgesang. Das war sozusagen, wir veröffentlichen noch einmal die deutsch-jüdische Lyrik und das war es dann aber auch. Hier wird keine Literatur mehr entstehen. Und das war natürlich direkt auf die Shoah bezogen. Man dachte so, die paar Juden, die es noch in Deutschland gibt, die sind hier sozusagen kleben geblieben, aber die wollen eigentlich auch weg und die wollen auch kein produktiver Teil mehr der deutschen Kultur sein. Und das hat sich dann zum Glück doch nicht bewahrheitet.
Das Verhältnis der Deutschen zu den Juden sei kompliziert, lese ich bei Ihnen, seit dem 7. Oktober schon fast neurotisch. Wie drückt sich diese Neurose aus?
Das ist gar nicht so leicht auf den Punkt zu bringen, aber ich habe schon das Gefühl, dass es überhaupt kein selbstverständliches Verhältnis ist. Ich kann nur eine kleine Anekdote zur Illustration sagen. Ich hatte vor ein paar Tagen eine Veranstaltung in einer kleinen Stadt im Rheinland und das war so ein bisschen Volkshochschulen-Style, also mit vielen älteren Leuten, was an sich überhaupt gar kein Problem ist. Und die Moderatorin war eine ganz normale, mittelalte Kulturjournalistin aus Deutschland, die mich dann auf der Bühne gefragt hat und zwar ziemlich unverblümt, ja, warum wanderst du denn nicht einfach aus? Da muss ich sagen, diese Frage fand ich sehr, sehr schmerzhaft, weil ich dann wieder gemerkt habe, wenn das sogar in der bürgerlichen Mitte so wahrgenommen wird, dass wir sozusagen ein Element in dieser Gesellschaft sind, dass man einfach wieder entkoppeln kann, wenn es gerade nicht passt, dann ist die Lage, glaube ich, wirklich sehr dramatisch.
Also so eine Frage, die erstaunt mich dann tatsächlich auch, dass es so weit schon ist. Ich hoffe, die Kollegin hat sich danach geschämt. Marco Martin, auch Sie haben unlängst ein Buch zum Thema veröffentlicht. Der Titel aus dem Tropenverlag lautet Und es geschieht jetzt, jüdisches Leben nach dem 7. Oktober. Herr Martin, Sie haben für den Band Jüdinnen und Juden in Israel und in Deutschland befragt. Von welchen Erfahrungen berichten Ihre Interviewpartner? Was stand im Mittelpunkt der Gespräche?
Ja, es ist die Erfahrung einer großen Einsamkeit, sowohl hier in Deutschland wie in Israel. Die Freunde und Freundinnen, mit denen ich gesprochen habe in Berlin, berichten mir von dem Chaos, das in ihnen auch um sich griff nach dem 7. Oktober und der ungeheuren Stille im Treppenhaus. Ihre Häuser, in denen sie wohnten, von den Nachbarn hat sich niemand gemeldet. Und als eine Freundin von mir dann einen der Nachbarn bat, nicht Auskunft zu geben, falls an der Straße gefragt wurde, ob hier Juden wohnen, war die mimische Antwort so eine Art, auf du kommst ja auf Ideen, jetzt mal nicht übertreiben. Das war nonverbal, aber es war ausreichend kommuniziert, um zu sehen, es gibt da ein Verständnisproblem, es gibt da ein Empathieproblem. Das ist das, was meine Freunde und Freundinnen in Deutschland erlebt haben und in Israel im Freundeskreis eine Riesenenttäuschung angesichts der Haltung der sogenannten globalen Linken, denen sie sich zugehörig gefühlt haben. Menschenrechte, Klimaschutz, Engagement gegen Frauenfeindlichkeit, gegen Machismus, gegen all das, was sie dachten, es verbindet sie mit denen da draußen. Und dann wurde nach dem 7. Oktober da draußen eben geschwiegen und dann sofort ein Tag oder zwei Tage später in den Modus der Anklage, und zwar der Totalanklage gegen Israel gewechselt. Und für gerade für linksliberale, säkuläre Menschen in Israel war das ein ungeheurer Schock, eine Einsamkeitserfahrung, die da dann natürlich verdoppelt wurde im Angesicht einer Regierung, gegen die sie vorher schon demonstriert hatten und die sich auch unfähig erwiesen hat, dann am 7. Oktober jüdisches Leben wirklich effektiv zu schützen.
Jessica Beer, Sie arbeiten seit vielen Jahren als Lektorin für den renommierten Wiener Residenzverlag. Sie sind Jüdin. In welcher Weise hat sich Ihre Arbeit seit dem 7. Oktober verändert?
Also darauf gibt es jetzt eine kurze und eine längere Antwort. Die kurze Antwort ist natürlich, wie für uns alle, denke ich, sie hat sich verändert, weil sich alles verändert hat. Also trifft dies natürlich auch meine Arbeit. Die längere Antwort ist, dass Programm machen, verlegen, Bücher betreuen, mit AutorInnen arbeiten, ein sehr langfristiges Projekt ist. Das ist nicht eines, das einem ermöglicht, eine Haltung plötzlich zu ändern. Im Gegenteil, ich hoffe, dass das eines ist, dass die Haltung, die ich habe oder die wir haben, schon von langer Hand her zum Ausdruck bringt. Ich habe mir plötzlich natürlich Fragen gestellt, die wir uns alle gestellt haben, weil auch ich diese fundamentale Einsamkeit in meinem eigentlichen Umfeld, von der Marco Martin gesprochen hat, ganz stark erlebt habe, einem linken Kunstumfeld, Literaturumfeld, akademischen Umfeld, das plötzlich in einer Weise sich gedreht hat und zerfallen ist und durch das ein Riss gegangen ist, wie wir es vielleicht für möglich hätten halten sollen, aber ich es nicht für möglich gehalten habe. Und wir uns plötzlich bei allen, auch AutorInnen, fragen mussten, auf welcher Seite dieses Risses die denn stehen. Und das ist eigentlich eine Frage, die ich mir gar nicht stellen möchte. Ich habe es ganz stark als einen Zwang zur Vereindeutigung erlebt und einen Kampf gegen diesen Zwang zur Vereindeutigung von Positionen, weil ich den für zutiefst unliterarisch halte.
Zwang zur Vereindeutigung. Sind das auch Erfahrungen, die Sie gemacht haben, Frau von Suffrin?
Ja, das war auch mein Eindruck, also dass sich das kulturelle Lager sofort gespalten hat. Und ich meine, die Ansätze hat man davor, glaube ich, auch schon wahrnehmen können. Die waren aber wirklich, es waren Ansätze, das war nicht so weit verbreitet wie jetzt. Und ich habe auch das Gefühl, dass es da, ja, dass die Leute sich interessanterweise und auch absurderweise wahnsinnig schwer tun, so eine halbwegs komplexe Haltung einzunehmen. Ich meine, andererseits kann man ja auch sagen, so warum ist denn immer dieser Konflikt im Mittelpunkt? So warum interessiert sich denn kein Mensch für die anderen kriegerischen Auseinandersetzungen, die ja genauso schrecklich oder noch schrecklicher sind? Also das ist halt immer so der Punkt, wo ich mir denke, ah ja, das wird irgendwie nur interessant, wenn Juden beteiligt sind. Und das kommt mir schon zutiefst antisemitisch vor, muss ich sagen. Ja, und wenn ich das jetzt sozusagen aus meiner alltäglichen Erfahrungen berichten darf, finde ich schon, dass das den Alltag auch wahnsinnig verkompliziert hat, weil man sich sozusagen bei jeder sozialen Begegnung erstmal fragen muss, ah ja, sind das jetzt Leute, die den israelischen Staat auslöschen möchten oder nicht? Und das ist jetzt gar nicht übertrieben oder nur ein bisschen übertrieben, aber das ist irgendwie was man total im Hinterkopf haben muss. Und ich finde das schon sehr, also sehr, sehr erstaunlich, wie viel Unbeschwertheit auch in allen sozialen Situationen eigentlich genommen wurde.
Ich würde das, was Dana von Suffrin als Wahrnehmung formuliert hat, unbedingt als eigene Erfahrung, als Erfahrung eines nicht-jüdischen Deutschen genauso sehen. Ich hatte den Eindruck, man hat geradezu in Teilen des Kulturbetriebs darauf gewartet und es war ja auch vorher schon manifest. Ich habe als Schriftsteller Israel immer wieder besucht. In vielen meiner Erzählbände gibt es Erzählstücke über Israel und wenn ich dann von Reisen zurückgekommen bin, habe ich dann oft gehört, was ich bei der Rückkehr aus anderen Krisengebieten nie gehört habe. Ein, ach so, ich habe, wenn ich zurückgekommen bin, sagen wir aus Ruanda oder aus dem Kongo, oft gehört, oh, das ist ja sehr weit weg und davon verstehen wir nichts. Das ist völlig okay. Wenn ich zurückkam aus Israel, war dieses Ach so und naja, was die da wieder machen. Und das war keine konkrete Kritik an der oder der anderen israelischen Regierungsentscheidung oder an der Besatzung. Es galt schon dem ganzen Land. Und das hat sich natürlich nach dem 7. Oktober so richtig, ich würde es salopp sagen, herausgekotzt, dass die ganzen Ressentiments, ist wahrscheinlich noch zu euphemistisch beschrieben, ich würde hier von Hass sprechen, jetzt sich Bahn bricht und das, was Dana Sofrin gesagt hat, dieses Anklagende bei gleichzeitiger Unbeschwertheit, das ist das. Ich nehme auch diesen Teilen des Kulturbetriebs, das angeblich pro-palästinensische, nicht ab. Denn wenn man um zivile Opfer trauert, dann ist es eine Trauer, dann ist es nicht ein geradezu lustvolles Beschuldigen der sogenannten Gegenseite, der man jetzt Völkermord vorwirft. Und ich frage mich, wo war die pro-palästinensische Solidarität über die Jahre hinweg, als die palästinensische Zivilbevölkerung unter entweder korrupten Herrschern oder mordlüsternen Banden zu leiden hatte, Frauen dazu gedrängt wurden, ein Kind nach dem anderen zu gebären. Yasser Arafat sagte, unsere Frauen, das sind die Gebärmaschinen für Märtyrer. Wo war da die Sensibilität? Genau wie Dana von Sofrin sagte, die Sensibilität kommt dann vielleicht erst raus, und zwar als Travestie, wenn man den Juden eins reinwirken kann.
Also ich würde gerne auf das nochmal reagieren, was Dana von Sofrin gesagt hat. Ich kann das nur hundertprozentig unterschreiben. Das Gefühl, dass alles ungeheuerlich kompliziert wird, ist ja sozusagen die Kehrseite dieses Zwangs zur Vereindeutigung. Ich habe das Gefühl, dass alle Zwischenbereiche, alle Widersprüchlichkeiten, all die Komplexität, wenn ich jetzt von Israel wieder zurückkomme nach Deutschland und Österreich und zu dem, was wir da erleben, diese Widersprüchlichkeit ist dem ja so eingeschrieben. Und das ist, möchte ich jetzt auch nochmal sagen, als Lektorin, als Programmmacherin, das, was ich an der Anthologie, die Sie herausgegeben haben, so sehr geschätzt habe, weil ich das Gefühl habe, dass die sich diesem Zwang widersetzt und abseits jetzt der Nahostpolitik einfach auf die Widersprüchlichkeit jüdischen Lebens in Deutschland hier und heute beharrt. Diese Widersprüchlichkeit ist ja konstitutiv. Es gibt ja keine heile, eindeutige jüdische Identität mehr, wenn es sie denn je gab. Aber dieses Gefühl der Einsamkeit und einer Komplexität, die wir alle nicht gewollt haben, und auch dieses Gefühl, was haben wir nicht gesehen, was haben wir nicht sehen wollen, welchen Einsichten haben wir uns verschlossen, wenn ich mir ansehe, in welchen Texten, bei welchen Gelegenheiten, bei welchen öffentlichen Gelegenheiten auch Antisemitismus gepaart mit vollkommener Ignoranz, was die Situation im Nahen Osten nun wirklich betrifft, also zutage tritt, also von Demonstrationen, bei denen die jungen Leute am Campus, der sich gleich neben meinem Büro befindet, skandieren "From the river to the sea", und wenn man sie fragt, um welchen River es sich handelt, sehen sie einen an, als wäre das eine völlig unmögliche Frage und haben keine Ahnung. Also das ist auch etwas, was ich sehr, sehr stark erlebe. Dieser hervorbrechende Antisemitismus, von dem ich das Gefühl habe, er muss sehr knapp unter der Oberfläche auch unserer linken Freunde, unserer Freundinnen im Kulturbetrieb gewesen sein. Und warum haben wir den nicht gesehen? Das finde ich punktuell sehr beängstigend. Und das macht einen sehr alleine.
Vielleicht kommen wir tatsächlich auf die literarischen Themen zu sprechen, die jetzt ein paar Mal auch schon angeklungen sind, die jüdische Autorinnen und Autoren derzeit bewegen. Die Erzählungen im besagten Sammelband "Wir schon wieder" zeigen ja eine große Bandbreite, Dana von Sofrin. Worüber erzählen die Autorinnen und Autoren und in welchem Genre tun sie das?
Also sowohl was die Genrewahl als auch was die Themen- und Motivwahl betrifft, gibt es da gar keine klaren Tendenzen. Also wir haben den Autorinnen und Autoren freigestellt, welche Genre sie nutzen wollen, außer Lyrik. Und ich würde sagen, das ist ungefähr gleich zwischen essayistischen und erzählerischen Texten aufgeteilt. Und die Themenwahl ist natürlich auch völlig divers. Es gibt einige Texte, die direkt auf die Situation nach dem 7. Oktober Bezug nehmen. Es gibt aber auch Texte, die das vermeiden. Zum Beispiel, ich habe das wirklich absichtlich vermieden in meiner Erzählung. Es gibt aber auch, und das ist vielleicht auch keine Überraschung, dass die Kolleginnen und Kollegen, die aus der ehemaligen Sowjetunion stammen, dass die sogar noch viel stärker mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine beschäftigt sind und mit Fragen, die mit diesem Teil der Identität oder auch nicht nur mit der Identität, sondern mit diesem Teil der Politik zu tun haben. Also man kann gar nicht sagen, dass es da so eine Tendenz gibt, genauso wie man schlecht sagen kann, was ist denn jüdische Literatur? Erkennt man das an der Sprache oder erkennt man das an den Themen? Weil ich glaube eher nicht. Also ich glaube, wenn es was ist, dann ist das vielleicht ein interessanter Blick auf die Gesellschaft, der halt aus einer Minderheitsposition, die aber vielleicht auch gar nicht, vielleicht von außen gar nicht so wahrgenommen wird, zu erkennen ist. Also gerade würde ich, glaube ich, so argumentieren, aber ganz sicher bin ich auch noch nicht.
Was Dana von Suffrin sagte, besonders mit Blick auf die osteuropäischen Autoren und Autorinnen im Buch, fand ich bemerkenswert. Ich denke an den Text von Jewgeni Preiger, der wirklich den Zusammenhang zwischen dem Angriffskrieg gegen die Ukraine und der Hamas-Mordorgie beschrieben hat, dass es natürlich auch letztendlich in russischem Interesse ist, etwas weniger über die Ukraine und über den Putins Angriffskrieg zu sprechen, wenn der ganze Fokus auf den Nahen Osten geht. Und er hat auch beschrieben, wie die Hetze gegen Israel natürlich auch in den russischen Staatsmedien da ist. Und das zeigt mir wieder mal, dass Osteuropäer und Europäerinnen kritisch gegenüber ihrer eigenen Gesellschaft, in der sie gelebt haben und die sie dann verlassen haben oder verlassen mussten, oftmals einen sehr viel genaueren Blick hatten als und haben als die Menschen, die das Glück hatten, mehr oder weniger gepampert in den friedlichen Zonen des Westens aufzuwachsen und dann oftmals überrascht sind. Das hat mich, als ich Jewgeni Preiger las, diesen fulminanten und auch wütenden und gleichzeitig so präzisen Text, hat mich erinnert an einen Satz von Czesław Miłosz, wo er sagt, was ist der Unterschied zwischen einem Ost- und einem Westintellektuellen? Und die Antwort ist, der Westintellektuelle hat noch nie eins richtig in die Fresse gekriegt. Und das ist natürlich nicht gesagt mit dem Wunsch, dass er das bekommen sollte, sondern eine Erfahrungsdifferenz markierend, dass der Blick wirklich von, was heißt von außerhalb, wir sind ja nicht das Zentrum der Welt, aber der in Osteuropa sozialisierte Blick dann noch zusätzlich etwas an Genauigkeit und auch Präzision hereingeben kann, was der Debatte natürlich hier auch in Deutschland, wo man so zur Selbstbezüglichkeit neigt, also nur nutzen kann.
Frau Bär, vielleicht ist das eine sehr pädagogische Frage, aber ich möchte sie trotzdem stellen. Was ließe sich denn aus zeitgenössischer Literatur von jüdischen Autorinnen und Autoren lernen?
Das ist tatsächlich eine sehr pädagogische Frage.
Sag ich ja.
Ich kämpfe persönlich immer noch darum, plötzlich wieder Autorinnen als jüdisch definieren zu müssen oder beschreiben zu sollen, die ja logischerweise vieles andere auch sind. Die sind also im Fall der jüdischen Autorinnen in meinem Programm, die sind russisch-österreichisch-jüdisch, die sind deutsch-österreichisch-jüdisch, die sind amerikanisch-israelisch-jüdisch und sind vieles andere auch noch, womit man sie beschreiben könnte. Und eigentlich ist es nicht meine Art, über Literatur zu denken und zu sprechen, dass ich diese Art von Zuschreibungen in den Vordergrund stelle. Und ich finde, dass auch das etwas ist, was der 7. Oktober mit uns gemacht hat, dass wir das tun, dass wir das auch müssen. Und eigentlich bin ich irgendwie noch an diesem Punkt der Debatte. Wenn Sie mich so fragen, würde ich vielleicht auch ein paar andere Texte aus dem Band erwähnen. Ich glaube, dass wir von Texten wie zum Beispiel dem von Dimitri Kapitelmann, der also erzählt, wie er den Frauen des Denkmals für die Opfer von Ravensbrück jüdische Witze erzählt oder Lena Gorelick, die sagt, sie hat den Davidstern als Weihnachtsdekoration am Weihnachtsbaum. Diese Art von wirklich ontologisch widersprüchlicher Erfahrung ist etwas, wo ich mich sehr, sehr stark wiederfinde. Also Davidstern am Weihnachtsbaum, das kenne ich auch. Und dass es keine ganzen Identitäten gibt, ist vielleicht etwas, was wir immer von dieser Art von Literatur lernen können und sollen. Und das auch etwas ist, was der Debatte sehr, sehr gut tun würde, sich von dieser Vorstellung ganzer homogener Identitäten, die da konstruiert werden, wieder zu verabschieden.
Also da stimme ich total zu und ich finde auch, dass der Band natürlich da an einem Paradox krankt. Also man sagt so, ja, das ist eine Anthologie, die 16 jüdische Erzählungen zeigt, aber gleichzeitig sagen eigentlich alle so, wir sind aber gar keine jüdischen Erzähler, wir sind deutsche Schriftsteller oder wo wir eben gerade herkommen. Das ist natürlich so ein großes Paradox. Das hat sich übrigens auch sehr stark bei der Titelsuche gezeigt, weil der Band am Anfang so einen anderen Titel hatte, der nicht von mir kam. Das hieß am Anfang jüdisch, deutsch etc., was mir gar nicht gefallen hat, weil das eben so sehr stark auf diese Identitätskategorien rekurriert hat. Und von Maxim Biller kam dann der Einwand, also das ist wirklich ein schrecklicher Titel, wenn dann deutsch-jüdisch etc. Das ist wichtiger. Und so ging das dann ewig lange hin und her. Und der Verlag hat dann schon versucht, das auch im Hinblick auf den Buchhandel, das möglichst eindeutig zu benennen. Dann waren auf einmal jiddische Begriffe im Spiel, wogegen ich mich dann gewehrt habe. Und dann habe ich irgendwann diesen Titel genommen, der bestimmt auch nicht hervorragend ist, aber der zumindest in deutscher Sprache ist und der so eine gewisse, ich weiß nicht, ich finde sowohl ein bisschen was Verzweifeltes als auch ein bisschen Unverschämtes hat, was zumindest, glaube ich, der öffentlichen Wahrnehmung von Jüdinnen und Juden in Deutschland einigermaßen entspricht. Aber ich finde auch, dass jüdische Literatur und jüdische Autoren nicht auf diese oder jene Weise einfach definieren kann.
Aber gleichzeitig, und das meine ich mit, was haben wir nicht gesehen, gleichzeitig erinnert es natürlich fatal an die Selbstbeschreibungen jüdischer AutorInnen in der Zwischenkriegszeit, in den 30er Jahren. Es gibt einen Briefwechsel zwischen, also das ist jetzt österreichische Literatur, zwischen Felix Salten und Stefan Zweig, wo sie sich gegenseitig beteuern, wie deutsch sie sind und sie sind die erfolgreichsten Autoren deutscher Sprache. Also kann es ja wohl nicht sein, dass die nationalsozialistische Verfolgung auch auf sie zutrifft, was sich, wie wir alle wissen, als großer Irrtum herausgestellt hat. Felix Salten hat es erst verstanden, als die SA schon bei ihm in der Villa in Döbling stand und hat immer noch das Gefühl gehabt, er ist ein deutscher Autor und das kann alles nicht sein. Ja. Dieses, so haben wir schon mal gedacht.
Das ist wahr. Ich
das
weiß
ist
nicht, ob
unheimlich.
Ich meine, was ich genauso unheimlich fand, war, dass es meinem Eindruck nach dem 7. Oktober auch in den Reaktionen in der jüdischen Community durchaus sehr ähnliche Erfahrungen gab. Also die irgendwie schon an sowas kollektiv Unbewusstes referiert haben, war mein Eindruck. Also so, ich hatte das von ganz vielen Leuten in meinem Freundeskreis, habe ich gehört, dass die alle so eine ähnliche Art von Albträumen zum Beispiel hatten. Also was ich damit sagen will, irgendwie scheint es ja doch so eine Art des Erlebens und der Erfahrung zu geben, die uns dann doch irgendwie verbindet.
Herr Martin, sind das auch die Erfahrungen, die verbindenden Elemente, die Sie dann zu Papier gebracht haben in Ihrem Buch?
Das ist eine interessante Frage. Ich habe mich mit diesen Erfahrungen in den Büchern zuvor beschäftigt, in einem dissidentischen Denken und brauchen wir Kerze. Und weil jetzt gerade Felix Salten erwähnt wurde, ich glaube, es ist auch eine Frage, was erinnert wird, was in den Kanon aufgenommen wird. Und mich hat eigentlich eher interessiert, wie viel kluge Menschen nicht mehr in der Erinnerung sind, nicht mehr im literarischen Gedächtnis. Ich denke an jemand wie Friedrich Thorberg, der 1938 vor den Nazis aus Wien fliehen musste und der dann auch danach zurückgekehrt nach Österreich, also einen sehr genauen Blick hatte er für den österreichischen Antisemitismus, aber natürlich auch für den expandierenden Stalinismus und die Blindheit eines genuin linken Milieus, sowohl angesichts der Komplexität des demokratischen Israels wie der Gefahr, die aus dem Kreml kam. Und andere Autoren, ich denke an Jean Amary, der Ende der 60er Jahre ein Essay nach dem anderen geschrieben hat, konzise Analysen der Blindheit des Milieus, das er auch als das Seine betrachtet hat, eine Langeweile. Also das linke Milieu, ich denke an Ralf Giordano oder an Wolf Biermann. Also das heißt, die Fähigkeit, Dinge im Zusammenhang zu sehen und nicht sozusagen in diese Haltung zu kommen, die jedes Mal Bass erstaunt ein Schild hochhält, wo da steht why, warum. Diese Autoren und Autorinnen gab es und für mich war es wichtig, an die zu erinnern und aus diesem Grund, was ich dann versucht habe in dem neuen Buch Es geschieht jetzt, ist natürlich auch ein Buch, wo sich das jetzt etwas merkwürdig anhört, ein Buch der Dankbarkeit, weil im Schreiben, im Beobachten steht man natürlich auf den breiten, auf den guten Schultern andere, die etwas mitgegeben haben, was auch nicht verloren gehen kann. Und genau diese Art, Dinge zu betrachten, sich nicht überwältigen zu lassen von all dem, was auf einen einströmt, habe ich dann bei meinen israelischen Freunden erlebt, die sofort noch am 7. Oktober ihre Netzwerke, die sie hatten seit den Protesten gegen Netanjahus Justizreformversuch, diese Netzwerke sofort genutzt haben, um Hilfe zu koordinieren. Für die Überlebenden und die Geflüchteten aus den Kibbuzim, Trockennahrung, Trockenmilch, Babynahrung, die Frage, wo können Erwachsene und Kinder unterkommen und so weiter. Und gleichzeitig natürlich weiter ihre Regierung kritisch beobachten und nicht nur beobachten, sondern zu demonstrieren für Geiseldeals etc. und auch gegenüber dem Krieg im Gaza eine Haltung einnehmen, die das Dilemma und die Tragik natürlich mitdenkt, weil dieser Krieg ist notwendig, um die Hamas so zu schwächen, dass sie nie wieder auf den Gedanken kommt, so etwas zu tun. Dieser Krieg ist notwendig, um einen größeren Krieg zu verhindern, dass Iran nicht durch eine ausbleibende israelische Reaktion ermutigt wird, den großen Krieg zu beginnen. Und gleichzeitig kommen in diesem Krieg unschuldige Zivilisten um. Und das eine ist nicht gegen das andere auszuspielen. Und was mein israelischer Freundeskreis da leistet, wo der Alltag natürlich weitergeht, Raketenangriffe aus dem Norden kommen. Viele Freunde, Zehntausende sind es ja, 70.000 Binnenflüchtlinge im Norden, also im Norden Israels. All das geht weiter und gleichzeitig die Fragen, wie bringt man die Kinder in die Schule oder in den Kindergarten? Was ist einzukaufen? All das, sagen wir mal, der Alltagsmischmasch. Plus der Dauerstress der politischen Lage und trotzdem versuchen, dann nicht in so einem, sich nicht von diesem Mahlstrom verschlingen zu lassen, sondern in der Wahrnehmung von Dilemmas und Ambivalenz und Komplexität, wie das auch jetzt so vorher im Gespräch angetippt worden war, genau in dieser Wahrnehmung der Komplexität für sich eigene Handlungsmöglichkeiten zu suchen. Und ich muss sagen, es ist auch gegenüber meinen israelischen Freunden ein Buch der Dankbarkeit geworden. Ich dachte, Mensch, ich habe die besten Freunde der Welt. Und dann kommt man, ja, und ich sage es wirklich volle Dankbarkeit. Und dann kommt man hier zurück in Deutschland und hört dann die Schranzen, Schranzinnen des deutschen Kulturbetriebs, natürlich nicht alle, aber doch viele, plappern ohne die geringste Empathie und auch ohne überhaupt ein Gefühl dafür zu haben, wie komplex die Situation ist. Ja, und dann hält man sich eben an die, die anders sind.
Sie hören auf SWR Kultur das Forum. Unser Thema heute lautet jüdisches Leben erzählen, neue Bücher gegen alte Vorurteile. Ich möchte noch einmal auf den Sammelband Wir schon wieder zurückkommen, den unser Gesprächsgast Anna von Suffrin herausgegeben hat. Darin heißt es nämlich, natürlich kommt dieser Band nicht ohne Dissonanzen aus. Frau von Suffrin, was sind denn das für Dissonanzen?
Es gibt ganz unterschiedliche Dissonanzen. Also schon einmal angefangen bei der Frage, brauchen wir so eine Anthologie überhaupt? Und möchte man sich als Teil einer wirklich sehr lockeren Gruppe jüdischer Autorinnen und Autoren fühlen? Da gibt es schon auch durchaus paradoxe Einwürfe. So, nein, das möchten wir nicht. Ich möchte alleine weiterschreiben. Wie das zum Beispiel Maxim Biller in seinem Beitrag, der dann auch ein Brief an mich geworden ist, schreibt und in dem er eben schreibt, er lehnt eigentlich dieses ganze Projekt ab, was ja auch völlig in Ordnung ist.
Und gleichzeitig ist es mit der lustigste Beitrag in diesem Band, das muss man ja auch sagen. Es ist auch ein kleines Kunstwerk.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich war vielleicht auch ein bisschen naiv zu denken, dass er mir jetzt eine 15-seitige Erzählung schreibt. Aber ich finde das, also ich habe am Anfang ein wenig geschluckt, als der kam. Aber trotzdem muss ich sagen, dass ich das ja auch eine sehr produktive Auseinandersetzung finde. Also so. Bei mir hat er auf jeden Fall was bewegt. Und ich finde, wenn man das noch auf einer Metaebene anguckt, ist das jetzt ja auch eine wichtige Frage. So, wir haben ja vorhin über diese Lagerbildung gesprochen. Also ich finde das für einen Autoren auch gar keine schlechte Haltung, wenn man sagt, nein, ich bin alleine, ich möchte meine eigene, ich habe meine eigene Meinung, ich habe meine eigene Haltung und ich muss nicht in einem Kollektiv aufgehen. Das ist jetzt ja auch keine ganz ungewöhnliche Haltung, aber solche Stimmen höre ich in der letzten Zeit nicht mehr allzu laut. Ja, es gibt unterschiedliche Beiträge, die zum Beispiel das Erstarken des Antisemitismus in Deutschland unterschiedlich bewerten. Dann überhaupt, wie die Schwerpunktsetzung in den Beiträgen ist. Ich meine, auch schon allein die Entscheidung, schreibe ich einen politischen Text oder schreibe ich keinen politischen Text, sagt ja auch schon wieder sehr viel aus. Ich bin der Meinung, dass keiner dieser Autoren da völlig unbefangen rangegangen ist. Ich glaube, alle haben sich überlegt, was ist wirklich das, was ich gerade sagen möchte. Und so kann man das, glaube ich, auch lesen. Auch auf diese Weise positioniert man sich dann, bewusst oder vielleicht sogar ein bisschen unbewusst.
Frau Bär, was wissen Sie über die wenn man das mal so allgemein formulieren darf, Dissonanzen unter jüdischen Literatur- und Kulturmenschen aus Österreich zu berichten.
Die sind natürlich genauso tiefgreifend wie in Deutschland, wenn auch wie immer in Österreich ist das alles so ein bisschen kleiner und bisschen versteckter vielleicht, bisschen scheinbar unter so einer oberflächlichen Freundlichkeit verborgen. Aber in Wirklichkeit sind natürlich die Konflikte und die Bruchlinien genauso tief. Es gibt natürlich Autoren wie Doron Rabinowitsch, der sich mit großer Konstanz und Mut zu allen diesen Fragen meldet. Es gibt andere Autorinnen, die überhaupt nicht auf diese jüdische Identität festgeschrieben werden wollen, die ja eben, wie gesagt, auch keine ganze ist, keine heile, sondern eine sehr durchwachsene und in vieler Weise gemischte. Ich wollte gerne, wenn wir von österreichischen Autoren reden, nochmal auf das zurückkommen, was Marco Martin vorher gesagt hat, zu jemand wie Thorberg. Da würde ich fast widersprechen, weil gerade Friedrich Thorberg in Österreich, auch weil er ja im Nachkriegsösterreich, sagen wir mal, sich eindeutig nicht als Linker positioniert hat, mit guten Gründen, aber doch in gewisser Weise der Lieblingsjude des Nachkriegsösterreich geworden ist, weil das ist ja auch noch eine Frage, finde ich, die sich hier stellt, so wie ja Maxim Biller auch schreibt, ich mache euch nicht den Onkel Tom. Es gibt ja diese sehr prononzierte jüdischen AutorInnen, die von der nicht-jüdischen Mehrheitsgesellschaft geliebt und gelesen und zitiert werden. Der viel gerühmte jüdische Witz, die Deutschen haben ihren Quichon gelesen in Millionenauflagen. Also das finde ich auch schon noch eine wirklich interessante Frage, immer wer, um es jetzt mal sehr polemisch zu sagen, wer gibt den Nicht-Juden, den Juden oder die Jüdin so, wie sie es gerne hätten und wer widerspricht diesem Bild in Wort und Tat und macht sich damit sehr unbeliebt.
Ich finde das auch eine sehr interessante Frage. Das hat man ja in den letzten Jahren öfter auf den Punkt gebracht. So, das deutsche Publikum liebt tote Juden, Juden als Opfer, aber mit so lebendigen Juden, die vielleicht sogar mal widersprechen, tut es sich dann doch viel, viel schwerer. Und das ist natürlich schon auch in Grundzügen meine Erfahrung, kann ich sagen. Was ich auch übrigens noch interessant finde, weil wir über diese Dissonanzen geredet haben. Ich finde ja also jetzt zumindest in der deutschen Öffentlichkeit kenne ich jetzt ja eigentlich, also ich habe noch nie von irgendjemandem gehört zum Beispiel, dass hier irgendjemand Netanjahu verteidigen würde oder den Krieg in Gaza. Also so alle finden, das sind sehr, sehr ja, falsche und sehr tragische Ereignisse und alle wären sehr froh, wenn das bald beendet würde, sowohl die Regierung Netanjahu als auch der Krieg. Ich meine, wir müssen uns irgendwie schon fast rituell immer ein bisschen von Netanjahu distanzieren, damit ja keiner auf die Idee kommt, dass wir in Deutschland eine rechte israelische Regierung unterstützen, was ja auch schon ein bisschen lächerlich ist, ehrlich gesagt. Andererseits, ich kenne diese Haltung wirklich nicht, ich habe die noch nie gesehen und nichtsdestotrotz höre ich schon sehr häufig, dass wenn man das Existenzrecht Israels nicht in Frage stellt, dass man eigentlich schon als rechts oder gar faschistisch gilt. Das finde ich sehr interessant. Also ich habe das Gefühl, dass die Wahrnehmung und tatsächlich der Inhalt da auch sehr, sehr weit auseinander sind. Also ich habe das schon wirklich öfter gehört, dass Leute mich in eine rechte Ecke gestellt haben.
Aber das gehört ja auch zu diesen Widersprüchlichkeiten, die eben durch diese Frontenstellung und durch diesen alten, neuen Antisemitismus völlig verunmöglicht werden. Also ich kenne auch meine israelischen FreundInnen oder Familie oder auch in Österreich oder in Deutschland. Natürlich kenne ich auch niemanden, der für diese Regierung ist, aber niemand ist ja im Moment so alleine wie die israelische Linke. Alle diese Leute, die seit Wochen und Jahren und Monaten gegen Netanjahu auf die Straße gehen, gegen eine reaktionäre, nationalistische Regierung protestieren und gleichzeitig von BDS-Sanktionen und von Strike Germany und ähnlichen antisemitischen Modellen genauso vom Diskurs ausgeschlossen werden. Also einsamer kann man ja schon gar nicht mehr sein.
Jessica Beer hat ja gerade eben schon die anti-israelische Boykottbewegung BDS angesprochen. Das scheint mir ein, um es salopp zu formulieren, Knackpunkt im deutschen Kulturbetrieb zu sein, wie diese Bewegung bewertet wird. Da sagen die einen, es handelt sich um eine politische Kampagne im Rahmen der bestehenden Gesetze. Die anderen verweisen auf den nun erneuerten Beschluss des Bundestages, der die zum Teil eben antisemitische Stoßrichtung der Boykottbewegung benennt und staatliche Förderung von BDS-Unterstützern ablehnt. Demgegenüber wird die These dann vertreten, ein Boykott der Boykottbewegung sei wiederum ein Einschnitt in die Meinungsfreiheit deiner von Sophrien. Wie beurteilen Sie das?
Also diesen Versuch, BDS zu legitimieren, finde ich wirklich fatal. Ich meine, man kann einfach auf die Webseite gehen und mal gucken, welche Organisationen im BDS unterstützen.
Also Hamas.
Also man macht sich einfach mit dschihadistischen Organisationen gemein, wenn man BDS unterstützt. Abgesehen davon ist es natürlich auch komplett lächerlich, BDS im kulturellen Bereich anzuwenden, denn in der israelischen Kulturszene sind sowieso fast alle links. Also ich glaube, wenn man BDS unterstützt, ist einem selbst überhaupt nicht an Frieden im Nahen Osten gelegen, sondern man will einfach nur sein antisemitisches Ressentiment auf eine andere Weise zu legitimieren versuchen. Und das Gleiche gilt, glaube ich, finde ich auch für diese Abwehr der Antisemitismus-Resolution. Also ich verstehe das alles ehrlich gesagt überhaupt nicht. So kein Mensch würde das okay finden, wenn man rechtsradikale oder queerfeindliche Kunst staatlich unterstützen würde. Aber bei antisemitischer Kunst soll das wieder unter Meinungsfreiheit fallen. Und das bedeutet also also diese Szenarien, die da teilweise entworfen worden sind, sind ja wirklich absolut lächerlich. Also die Leute stellen sich das ja vor, dass da so eine Stasi-Behörde ist und die zu den einzelnen Künstlern nach Hause kommt und dann gucken, was die denn eine Palästina-Flagge haben. Also so ist das garantiert nicht gemeint. Und dieser ganze Bereich der Kunst hat eben gezeigt, dass das zivilgesellschaftlich nicht funktioniert, dass die Leute Antisemitismus da nicht ernst genug nehmen oder sogar unterstützen möchten. Und deswegen finde ich das völlig okay, wenn zumindest in dem Bereich, den er fördert, der Staat eingreift.
Jetzt muss man sagen, dass die Boykottbewegung BDS durchaus großen Anklang findet in der internationalen Literaturszene, aber auch in Deutschland. Man muss jetzt vielleicht doch mal wieder ein paar Namen nennen. Da ist zum Beispiel die Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux, die ja immer, wenn es einen neuen BDS-Aufruf gibt und wenn er dann auch noch Strike Germany heißt, dann ist Annie Ernaux ganz sicher mit dabei. Auf der anderen Seite verlegt sie natürlich ihre Werke weiterhin bei Suhrkamp. Herr Martin, wie viel Heuchelei steckt in solchen Kampagnen?
Da steckt ungeheuer viel Heuchelei darin. Und ich muss aber auch sagen, who cares, hört sich jetzt ein bisschen salopp an, weil sehr viele Leute fahren ja darauf ab und sagen, also wenn eine Autorin mit dieser Reputation etc. Aber wenn man sozialisiert wurde mit den Büchern von, sagen wir, Edgar Helsenrath, mit den Reflexionen von André Glücksmann, wenn man dann in Israel Menschen kennengelernt hat, wie Yoram Kanyuk oder Edgar Keret oder Amos Oz oder Ilana Shmueli, die gute Freundin von Paul Celan, dann sind einem diese Leute des hiesigen Kulturbetriebs oder des westeuropäischen Kulturbetriebs dann irgendwann Schnurz. Dann sagt man, es gibt auch die anderen, und zwar nicht im Sinne einer besseren Gesinnung, sondern einer wunderbaren Literatur und auf intellektueller Ebene dann der Fähigkeit, Komplexität zu denken. Und wenn dann irgendwelche Onkels und Tanten ihre Unterschrift zu geben glauben, okay, dann sollen sie es tun. Ich verorte mich bei anderen.
Ja, aber ich denke schon auch, dass wir vielleicht einen Aspekt bis jetzt gar nicht so angeschaut haben, nämlich den, was eine jüngere Generation betrifft. Also wenn Boykottaufrufe für israelische Verlage von Figuren wie Sally Rooney, die wirklich die Ikone der Millennials-Generation als Autorin ist, die nicht nur sagenhaft erfolgreich ist, sondern die auch wirklich meinungsbildend ist und deren Bücher ja auch ein ganz, ganz starkes Identifikationsangebot beinhalten, von der ich mich wirklich frage, was die überhaupt mit Nahostpolitik zu schaffen hat. Aber das ist jetzt nur meine Unterstellung. Aber das ist ja dieses völlig andere Framing in einer postkolonialen Theorie, die Juden und Jüdinnen woanders verortet als auf der Seite der Opfer, sondern eher eben auf der Seite einer weißen, kolonialen, imperialistischen Bewegung und somit ist Antisemitismus in diesem Kontext nicht die Fortschreibung von Faschismus und Holocaust, sondern in gewisser Weise geradezu eine revolutionäre Gesinnung, der sich eine ganze junge AutorInnen-Generation mit großer Begeisterung anschließt. Und das finde ich schon extrem gefährlich auch. Da kann ich nicht einfach sagen, wer sind die schon und was interessiert mich das?
Also als ich nach dem 7. Oktober, als mir klar geworden ist, wie viele Autorinnen und Autoren nicht nur den BDS unterstützen, sondern sich sofort massiv antisemitisch zum Beispiel auf Social Media geäußert haben, dann muss ich schon sagen, also so, das war für mich schon ein großer Schrecken zu sehen, dass die Leute, die ja wirklich eigentlich in der Lage sind, es besser zu wissen, die die Möglichkeit haben, Bücher zu lesen, die sich informieren können, wie heftig die gescheitert sind und dass man dann auch irgendwie plötzlich sehen musste, ah ja, diese sogenannten Intellektuellen in der deutschen Öffentlichkeit, die können überhaupt keine Orientierung mehr geben. Und das musste interessanterweise in Deutschland, war ich richtig erleichtert, dass das dann Politiker gemacht haben. Aber das war irgendwie sehr desillusionierend für mich zu sehen, dass das auf den Bereich der Politik abgewälzt worden ist und dass Intellektuelle überhaupt keine Orientierung geben konnten, größtenteils.
Oder eben eine ideologische. Man darf ja nicht vergessen, dass selbst Schriftstellervereinigungen einseitige Erklärungen abgeben, wie etwa Pen International vor wenigen Wochen zuletzt, in dem vor allem Israel für die Situation im Nahen Osten verantwortlich gemacht wird. Gegen diese ideologische Position hat dann das deutsche PEN-Zentrum zwar protestiert, aber die Frage lautet natürlich, Herr Martin, wird es da jemals wieder eine Art, sagen wir mal, Ausgewogenheit in der Debatte geben, vor allem im Literaturbetrieb?
Diese Ausgewogenheit gab es ja nie. Und im Grunde genommen ist es noch viel schlimmer, weil es in einer Kontinuität steht. Und das jetzt daran zu erinnern, bedeutet jetzt nicht, dass man jetzt jammern und barmen müsste. Mitunter ist ja auch der Blick zurück in vergangene Schuftigkeiten gar nicht mal so schlecht, weil er verhindert, dass man vor dem Jetzt steht wie das Kaninchen vor der Schlange und sagt präzedenzlos und ja noch nie. Gut, was präzedenzlos ist, dass an den Unis weltweit sich der Hass auf diese Weise Bahn bricht. Aber was nicht neu ist, dass deutsche Intellektuelle oft dazu neigen, Blödsinn zu erzählen. Ich kann mich erinnern an Januar, Februar 1991, als Israelis in Kellen saßen mit Gasmasken in Erwartung des Giftgasangriffes von Saddam Hussein, der gesagt hat, er wird ganz Israel in ein Krematorium verwandeln. Mit der Hilfe übrigens auch von Gas, was aus deutscher Produktion stammte. Und all diese Mahner und Warner der damaligen Zeit, die mit gefrorenem Zeigefinger immer den Finger in die Wunde legten, der Schuss ist fruchter noch und so weiter, und deren Satzbausteine nur so kollerten. Ich denke an Walter Jens, an Günter Grass, an Dorothee Sölle, an Hans-Eberhard Richter. Also all diese Leute, die sich bei der Binnenkritik innerhalb der Bundesrepublik aber durchaus Meriten erworben haben. Diese Leute waren im Augenblick der höchsten Gefahr nicht auf der Seite des bedrohten Israels. Stattdessen kamen instant-pazifistische Parolen. Es gab diese kein Blut für Öl-Slogans und die Israelis und viele meiner Schriftstellerfreunde, also Linke, waren entsetzt. Und bis ans Ende seines Lebens war Yoram Kanyuk Regierungskritiker, Besatzungskritiker, von dieser Erfahrung so geprägt, dass er jedes Mal, wenn wir uns in Tel Aviv sahen, immer wieder darauf zurückgekommen ist, auf diese das Gespräch mit Günter Grass, was dann eben kein Gespräch war, sondern wo das ehemalige Mitglied der Waffen-SS einem Israeli dann dozierte und sagte, wie es läuft und was Israel zu tun und zu lassen habe. Und Yoram Kanyuk sagte mit großer Traurigkeit, aber warum das? Wir hätten Freunde sein können. Wir hätten zwei Schriftsteller, säkulare, linke. Wir hätten doch Gemeinsamkeiten finden können, aber das andere war eben in Günter Grass stärker und es blubberte und dieses Blubbern setzt sich fort. Und daran zu erinnern, gibt auf eine etwas verquere dialektische Weise, würde ich fast sagen, sogar so ein bisschen Mut.
Ja, aber ich denke, was schon neu ist oder neu nach dem 7. Oktober ist, dass eine gewisse Lesart dessen, was da passiert ist, weiten Kreisen ermöglicht, antisemitisch zu sein, ohne antisemitisch zu sein. Also es ermöglicht das Äußern der schlimmsten antisemitischen Sätze, Vernichtungsfantasien zu haben, und gleichzeitig zu sagen, wie, wir sind doch in einer sozusagen faschistischen Lesart, wir sind doch keine Antisemiten, wir doch nicht, wir sind ja nur Anti-Israelis, wir sind ja nur gegen diesen sogenannten Apartheidsstaat. Also das ist schon eine intellektuelle Akrobatik, vor der ich staunend stehe, wie ganz viele, gerade auch in dieser jüngeren Generation, junge, linke, antisemitische Sätze sagen können und sich dann in die Brust werfen und sagen, sie wären doch gar keine Antisemiten.
Das wollen wir dann als Schlusswort nehmen. Unser Thema im Forum war heute jüdisches Leben erzählen, neue Bücher gegen alte Vorurteile. Darüber sprachen die Lektorin Jessica Bär, der Schriftsteller, Publizist Marco Martin und die Schriftstellerin Dana von Suffrien. Am Mikrofon war Carsten Otte.